Deutschlandfunk, Medias Res.
Auf den Philippinen gab es heute Proteste gegen den gestern gewählten neuen Staatschef. Ferdinand Marcos Jr. heißt er. Manche Philippinerinnen und Philippiner wollen das nicht akzeptieren. Aber es sind nicht genügend, offensichtlich, denn die Wahl scheint eine echte Wahl gewesen zu sein. Man fragt sich, wie konnte das passieren, dass hier der Sohn eines Mannes gewählt wurde, der das Land 21 Jahre lang ausgeplündert und ausgeblutet hat? Die Antwort gibt es bei YouTube.
When have you felt the most challenged?
Now. Running for Congress.
Who was your very first crush?
Hermione Granger from Harry Potter.
Oh, well, that's a good one.
Remember, I had a picture of
yes,
her.
Yes, I know.
In my room.
Yeah. What's a value that you are unwilling to compromise?
Transparency.
Really?
Hier unterhält sich Ferdinand Marcos Jr. in einem bunten, lustigen Video mit seinem Sohn über Alltägliches. Die erste Liebe, große Herausforderungen und ein Grundwert, auf den sich beide schnell einigen können. Transparenz, völlig ironiefrei. Über die Rolle der sozialen Medien im philippinischen Wahlkampf spreche ich jetzt mit David Pfeiffer. Er ist Korrespondent bei der Süddeutschen Zeitung und hat auf den Philippinen den Wahlkampf beobachtet. Guten Tag, Herr Pfeiffer.
Guten Tag.
Wie hat Ferdinand Marcos Jr. das angestellt, jetzt die Wahl mit so großem Abstand zu gewinnen? Lag das wirklich an solchen Videos?
Ja, also nicht nur an solchen Videos. Die Videos waren ein Teil einer sehr gut getakteten und sehr gut gemachten Social-Media-Kampagne. Facebook und YouTube sind die wichtigsten Social-Media-Kanäle auf den Philippinen. Man kann inzwischen sagen, die wichtigsten Nachrichtenkanäle überhaupt. Und neben diesen YouTube-Clips, von denen man eben jetzt gerade einen gehört hat, war auch auf Facebook eine riesige Kampagne, die ihn gut hat dastehen lassen, ihn und seine Familie und seine Hauptbewerberin Leni Robredo schlecht gemacht hat im Gange. Und das hat doch sehr viel ausgemacht.
Was wissen wir, Herr Pfeiffer, über das Medienverhalten der Philippiner?
Also erstmal sind die, das ist ja ein Inselstaat, über sehr viele Inseln verstreut. Es ist ein sehr junges Land, also von den 1 oder 10 Millionen Einwohnern, das hat sich vervierfacht in den letzten 60 Jahren. Und die sind sehr viel und sehr viel stärker noch, als man das beispielsweise in Europa schon kennt, mit ihren Smartphones und mit ihren elektronischen Gerätschaften unterwegs, verbringen etwas über 10 Stunden am Tag vor Bildschirmen und davon etwas über 4 Stunden auf Social-Media-Kanälen.
Und haben offensichtlich vergessen, wenn sie so jung sind oder vielleicht auch nie gewusst oder vielleicht auch nicht genügend erzählt bekommen, was der Vater von Ferdinand Marcos Jr. so alles mit ihrem Land getrieben hat, offensichtlich, oder?
Ja, einerseits das. Also das lernt man dort schon, auch im Geschichtsunterricht kriegt man das schon beigebracht. Und es gibt ja auch noch, keine Ahnung, Journalisten und Journalistinnen, die darüber berichten und ein paar Plattformen, die da auch sehr wütend teilweise gegen anberichtet haben. Aber wie man das auch in vielen anderen Ländern auf der Welt erlebt, auch Fake News werden irgendwann mal zu einem gleichwertigen Inhalt, wenn sie in diesen Newsfeeds jeden Tag wieder auftauchen. Und teilweise auch in ihrem eigenen Dementi. Also eine Kollegin, Ellen Tordesillas von den Vera Files, das ist so eine Investigativplattform auf den Philippinen, hat das sehr schön erklärt. Da wurde Leni Robredo immer als faul oder unfähig dargestellt mit einem Fragezeichen. Und wenn man dann auf den Artikel klickte, stand dort, dass sie es natürlich nicht ist. Aber die meisten Leute lesen eben nur die Überschriften.
Hm. Facebook ist enorm wichtig. Sie haben es eben gesagt. Hat der US-Riese eigentlich versucht, etwas gegen Desinformation, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, auf den Philippinen zu unternehmen?
Ja, also sie haben es versucht, wie in vielen asiatischen Ländern eher lauwarme Versuche, würde ich sagen. Die Tordesillas, die Kollegen, mit der ich gesprochen habe, die Vera Files, aber auch Rappler, das ist die bekanntere Investigativplattform, weil Maria Ressa den Nobelpreis mitgewonnen hat in diesem Jahr. Beide Investigationsplattformen sind gebeten worden, die Inhalte auf Facebook zu überprüfen, von Facebook selber. Das Problem ist, dass die schiere Menge kaum zu überblicken ist und dass es eben manchmal gar nicht um sogenannte Fake News geht. Wie gesagt, in dem Artikel kann ja dann stehen, dass es nicht so ist. Aber die werden inzwischen immer feiner und immer schlauer. gemacht, diese Beiträge, sodass man ihnen gar nicht mehr so einfach zu Leibe rücken kann oder sie sperren kann und die Fehlinformation aber trotzdem haften bleibt.
Sie haben Maria Ressa erwähnt, die ja letztes Jahr gemeinsam mit dem russischen Journalisten Muratov den Friedensnobelpreis bekommen hat. Wie ist denn eigentlich der Amtsvorgänger Duterte von, also der jetzt amtierende Präsident der Philippinen Duterte, mit den Medien umgegangen, mit beispielsweise Maria Ressa?
Oh, Maria Ressa wird relativ unmittelbar bedroht seit vielen Jahren und Duterte ist kein Freund der Medien. Aber es sind eben ja auch nicht die Medien, wie wir sie uns klassisch vorstellen, die da unter Druck geraten oder die da berichtet haben, sondern was, also einerseits neben der Bedrohung, die Duterte da ausgesprochen hat oder den Pöbeleien, ist eben die sogenannte Troll-Army, die jetzt auch Marcos Junior und der Duterte-Tochter wohl ins Amt verholfen haben, die war schon bei Duterte aktiv. Und die haben auch, sagen wir sagen, die verfeinern stetig ihre Werkzeuge. Bei Duterte sind sie noch relativ grob vorgegangen, haben Gegner oder Leute, die was Negatives über ihn geschrieben haben, einfach beschimpft. Jetzt mittlerweile gehen sie eben feiner vor und diffusieren Kritik und schreiben ansonsten halt von den tollen Taten der Marcos-Familie.
Sind das philippinische Trolls oder sind das Trollfabriken oder sind das chinesische und russische, die man ja auch bei anderen Wahlen erlebt hat?
Soweit man weiß, sind das philippinische Troll-Armies. Man muss auch dazu sagen, das hat mir ein Medienwissenschaftler dort sehr schön erklärt, dass Troll in dem Zusammenhang kein sehr guter Begriff mehr sei, weil das sind eben keine Trolle, also nicht irgendwelche einsamen Computer-Nerds, die im Keller sitzen, irgendwie bei den Eltern und die Welt hassen und das dann da rausblasen, sondern das sind, nach dem, was man lesen kann, offensichtlich sehr gebildete junge Leute. Auf den Philippinen ist es nicht ganz einfach, als gebildeter junger Mensch Arbeit zu finden. Gleichzeitig sprechen die Menschen dort in der Breite sehr gut Englisch. Viele von denen verdingen sich dann eben in solchen Fabriken. Und deswegen sind die Fake News und die Beiträge, die schreiben, auch meistens ein bisschen feiner und besser formuliert als zum Beispiel das, was der klassische russische Troll schreibt.
Und deswegen erfolgreicher. David Pfeiffer, Südostasien-Korrespondent bei der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank.
Sehr gerne.